ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich liebe Gespräche und Begegnungen, in denen ich zum Staunen gebracht werde. Und in dieser Folge habe ich einen zu Gast, der hat das zu seinem Beruf gemacht, andere zum Staunen zu bringen. Natürlich kann er keine Gedanken lesen, aber irgendwie kann er es doch.
Talk mit Thees.
Deine Leben sind keine Fakten. Ein anderer in der gleichen Situation könnte was anderes denken, was anderes erleben. Und wenn wir uns das bewusst machen, wird uns das ganz schnell bewusst, dass Realität veränderbar ist und nicht in Stein gemeißelt. Also es gab so einen Moment, und zwar bin ich so aus meinem Morphium-Delirium aufgewacht, als dann die Schmerzmittel immer geringer wurden, die ich nehmen musste. Und der erste Impuls, den ich hatte, war, ich möchte gerne einen Kartentrick üben. Man sollte sich nicht alles glauben, was man so denkt.
Jan Becker gehört zu den bekanntesten Hypnotiseuren in Europa und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Möglichkeiten des menschlichen Bewusstseins. Er hat Bücher geschrieben, er macht Vorträge, Bühnenprogramme und es geht ihm nicht um Magie oder Manipulation, sondern vor allem um diese Frage, wie Wahrnehmung, Gedanken, Gewohnheiten unser Handeln beeinflussen. Es ist sein größtes Hobby, Menschen zum Staunen zu bringen. 2009 hat er damals die ProSieben-Show The Next Uri Geller gewonnen und seitdem schreibt er Ratgeber wie Du kannst schaffen, was du willst oder Nichtraucher in 120 Minuten oder Du kannst schlank sein, wenn du willst mit Selbsthypnose zum Wunschgewicht oder zuletzt auch Wow, die Magie des Staunens. Sein Markenzeichen ist ja eine Locke in Form einer Mundsichel auf dem ja eigentlich ansonsten geschorenen Schädel. Die ist aber gar nicht mehr da, habe ich jetzt entdeckt. Warum? Das hört ihr gleich. Ansonsten muss man einfach staunen über all die Dinge, die er scheinbar errät. Das ist natürlich alles gelernt. Es sind Tricks und dennoch bin ich total fasziniert, weil der Mann neben mir sitzt und ich natürlich versuche, nichts preiszugeben und trotzdem errät er Dinge, die ich gerade auf einen Zettel geschrieben habe zum Beispiel. Ich liebe solche Begegnungen, auch wenn sie einen wurmen im Nachhinein und man einfach nur denkt, wie?
Ein Podcast von SWR3.
Hallo, guten Tag.
Guten Tag, Christian. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Wir hatten ja schon lange mal miteinander zu tun, also öfter, nicht ja. Lange, sondern öfter. Ja. Und ich dachte, wir steigen mal ganz, ganz schnell mit einer kleinen Aktion in dieses Interview ein. Du siehst hier vor dir, ich versuche dich mal zu beeinflussen. Du siehst vier unterschiedliche...
Du darfst das doch nicht sagen, dass du mich versuchst zu beeinflussen.
Also ja, gut, weißt ja. Du siehst vier Umschläge und jeder Umschlag hat eine Farbe. Das ist gelb, das ist lila, rot und da sind unterschiedliche Preise drin. Und du darfst gleich einen Umschlag auswählen. Warte mal, ich stecke den gelben mal hier so hin. Du darfst gleich einen Umschlag auswählen und ich möchte dich so beeinflussen, dass du den besten Preis gewinnst, der da drin ist. Okay? Du hast die freie Wahl. Welchen von diesen Umschlägen willst du? Den lila, rot, blau oder gelb?
Lila.
Lila, bist du sicher?
Ja.
Willst du nochmal wechseln?
Nein.
Lila, okay. Dann machen wir den mal auf und dann schauen wir mal, was da drin ist. Guck mal, da ist eine Karte drin. Ich drehe den mal um. Du hast gewonnen.
Eine dicke Umarmung.
Na komm, dann lass uns mal umarmen. Ah, ja, das ist doch super, so zu beginnen mit einer dicken Umarmung.
Wie schön, dass du wieder da bist. Ja, wobei das letzte Mal, als wir uns nicht gesehen haben, hattest du noch oben deine Locke.
Ja,
aber wo ist die?
Ja, das erkläre ich dir gleich. Aber es geht noch weiter. Guck mal, ich hatte einen Vorteil, weil auf der Rückseite ist ein Loch von diesem Umschlag. Ne?
Ja.
Und dann kannst du sehen, ich hatte so einen Vorteil. Ich konnte dich eben beeinflussen, weil ich das so reinsehen konnte. Ja? Weil guck mal, die andere Chance wäre einfach nur Geld gewesen. Hier 50 Euro drin, hier 50 Euro drin und hier 50 Euro drin. Ja,
stimmt.
Genau, und Geld ist nicht mehr so viel wert. Ja, jetzt, wo du weißt, dass in den anderen 50-Euro-Scheine drin sind, willst du nochmal?
Ja, klar.
Okay, komm, dann lass uns nochmal umarmen. Ja?
Ich will das Geld. Ich will keine Umarmung. Ich will das Geld für die 50 Euro.
So, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass wir uns wiedersehen.
Also mir war von Anfang an klar, dass ich den lilanen nehmen wollte.
Wirklich?
Ja, weil ich die Farbe einfach am schönsten finde.
Okay.
Aber warum ist da die Umarmung drin?
Das ist genau die
Aber
Frage.
Aber vielleicht funktioniert mein Unterbewusstsein einfach so, dass mir eine Umarmung wichtiger ist als 50 Euro.
So ist es. Und darum geht's doch. Geld brauchen wir doch nicht mehr. Geld haben wir doch genug, ja. Nee, aber das ist schön. Ich glaube, das bezeichnet auch die Dinge, die ich so tue. Es geht um Nähe, ne? Es geht um geistige und spielerische Umarmung sozusagen, ja.
Ich überlege natürlich jetzt genau, warum.
Warum wählst du lila?
Aber wenn ich die 50 Euro gewählt hätte, dann hättest du Irgendwas anderes gesagt.
Meinst du, ja? Lass uns mal sehen, wie das Interview weitergeht.
Ja, also das letzte Mal, als wir uns nicht gesehen haben, denn du warst mir per Leitung einfach nur zugeschaltet, da hattest du doch deine halbmondförmige Locke. Und ich war jetzt fast ein bisschen enttäuscht.
Ja, dass die Locke nicht mehr da
ist. Wo ist sie denn?
Sie wächst nicht mehr.
Ach, sie wächst nicht mehr.
Nee, sie wächst nicht mehr. Und weißt du, das war irgendwie mal so eine Schnapsidee, die abzurasieren wieder. Und dann stand ich so vorm Spiegel und habe mir das angeguckt und dachte ich, oh komm, ist doch egal, die wächst doch eh wieder nach. Bis ich dann realisiert habe, so gut wächst sie wirklich nicht mehr nach. Und dann musste ich mich irgendwie dran gewöhnen. Und von wegen Beeinflussung. Ich habe das dann gemacht, bin dann ins Auto eingestiegen bei meinem damaligen Manager. Und der guckt mich so an und ich sage, und fällt dir was auf? Und er sagt, nee, ist irgendwie was? Hast du Probleme oder was? Sag ich, nee, guck doch mal hin. Dann guckt mich an. Da sind wir losgefahren. Das hat eine Viertelstunde gedauert, bis er festgestellt hat, die Frisur war weg. Ja? Und dann siehst du, wie wir uns im Grunde genommen an Dinge gewöhnen und den Unterschied gar nicht mehr wahrnehmen. Ja, das ist super spannend. Ja.
Erstaunlich. Aber der ich dich nicht so oft gesehen habe, mir ist das sofort aufgefallen.
Genau, ja, ja.
Naja. Ja, kurios. Ich weiß gar nicht, ob wir miteinander sprechen dürfen.
Warum?
Weil ich habe neulich gelesen, du hast ein Interview gegeben mit der Saarländischen Zeitung. Oh. Und da stand, SZ-Mitarbeiter Marco Völke führte mit ihm ein exklusives Interview.
So kann man
und ich
sehen.
Nur, stimmt. Ey Mist, das war exklusiv. Ich darf mit ihm gar nicht mehr sprechen.
Ja, dann wollen wir einfach schweigen die nächste Stunde.
Ja, ist es nicht absurd, dass jeder für sich diese Formulierung verwendet? Exklusives Interview. Wie absurd ist das? Ja?
Das ist wirklich absurd,
und es verändert etwas mit uns.
Okay.
Denn das ist wie PR. Es ist das, was uns beeinflusst, ja. Wir denken sofort, ey, das ist wirklich was ganz Besonderes. Ja. Indem ich einfach mal das behaupte.
Ja, super. Ja, Behauptung ist mit das Allerwichtigste, ja. So, aber jeder ist ja irgendwo der Beste, der Einzige, der Größte, absolut, der Schnellste und so, ne. Ja, es ist wirklich interessant. Aber der Exklusivste ist, ich habe noch keine Exklusivinterviews bisher gegeben.
Haben die gelogen?
Sei schnell.
Also, haben die gelogen?
Das kann sein, das war, ich muss mal mit Marco reden.
Fake Journalism.
Aber wirklich,
ich weiß nicht, kennst du den schon von Kindesbeinen an?
Nee, ich kenne ihn schon ein bisschen länger, weil er auch im Saarland ist, super netter Mensch, also macht wirklich Spaß, mit ihm Interviews zu führen. So, vielleicht meldet er sich ja bei dir dann per Anruf und redet mal mit dir, ja, und liest immer die, wie sagt man, Leviten.
Die Leviten. Es ist ja deine Heimatregion auch. Ja.
Genau,
du kommst ja aus dem Saarland und, das weiß ich noch vom letzten Mal, hast ja dich mit diesem Thema Hypnose schon so früh beschäftigt, weil du als kleiner Junge schon ein Buch geschenkt bekommen hast von deiner Mutter und da ging es um Gedankenlesen.
Genau. Glaub,
als Zwölfjähriger.
Als Zwölfjähriger, ja.
Warum hat die dir das geschenkt damals?
Ich hatte so einen Deal mit ihr, immer wenn ich zum Arzt oder zum Zahnarzt gehe und vor allen Dingen vom Zahnarzt hatte Riesenschiss. Ja. Ich glaube, das kann jeder irgendwie nachvollziehen. Und die war so eine Leseratte. Und dann hat sie mir gesagt, jedes Mal, wenn du irgendwie sowas machst, kriegst du von mir ein Buch. Und mein Onkel war Buchhändler und der hatte überall irgendwelche Bücher und auch im Laden und so weiter. Und dann hatte der Laden aber zu, aber es gab einen Flohmarkt in Homburg damals. So einen riesen Flohmarkt. Und da gab es so antiquare Bücher sozusagen. Und dann kam sie irgendwann mit diesem Buch in der Hand. Da stand das Gedankenlesen drauf, Jan-Erik Hannussen. Und dann habe ich das natürlich, weil ich lesen mochte, bin ich da rein. Und das war also wirklich faszinierend. Da ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du Gedanken liest. Mhm. Ja? Indem du jemanden berührst und so weiter und so fort. Und das fand ich so spannend, dass ich es natürlich sofort ausprobieren musste. Ja. Und es hat funktioniert.
Bei wem hast du es ausprobiert?
Erstmal bei meinen Eltern, bei meiner Mutter, dann irgendwie bei Kumpels und Freunden und dann ging die Reise los. Überall, wo ich war, habe ich Stecknadeln gefunden oder Ecken, an die jemand denkt, konnte ich herausfinden. Ne? Immer durch eine Berührung. Mittlerweile kennen wir das Prinzip, das ist das idiomotorische Prinzip in der Psychologie. Jeder Gedanke, den du fasst, drückt sich in der körperlichen Bewegung aus. Und du kannst Richtungen, wie bei einem Pendel, kannst du eher spüren, wenn du die Hand von jemandem nimmst, in welche Richtung zieht es ihn gerade. Und darauf fußt dieses ganze Prinzip, ja.
Guck mal, ja, einfach wahnsinnig gespannt. Und Hypnose ist ja zum Beispiel eine Technik, wenn wir jetzt mal zur Hypnose gehen, genauso wie das Gedankenlesen. Hat es was miteinander zu tun? Gedankenlesen und das Thema Hypnose?
Klar, also alles, was mit dem Geist zu tun hat, mit dem Bewusstsein, hängt irgendwo zusammen. Und manchmal fällt es uns ja total schwer, selbst unsere Gedanken zu lesen. Und dann kommt die Hypnose uns gerade sehr, sehr recht, weil die es uns oft erlaubt, mal zu realisieren, was ist denn eigentlich mit uns intern so los. Mhm. Und deshalb ist da eine wunderbare Verschränkung. Ja.
Wie geht's deinem Unterbewusstsein heute?
Dem geht's gut, ja.
Das stimmt doch gar nicht. Du weißt doch gar nicht. Du kannst doch gar nicht wissen, was dein Unterbewusstsein
ist. Warte mal, ich mach mal kurz die Augen zu und atme tief ein und aus. Ja, mir geht's gut. Ja, heute ist es eine Zitrone. mein Unterbewusstsein.
Du, deine Kinder haben es aber auch nicht leicht, wenn du immer der Gedanken schon lesen kannst, als wenn die irgendwie Scheiße bauen wollen oder so. Mit dir als Vater, das ist bestimmt nicht einfach.
Genau, noch, es ist noch viel schwerer. Also meine Tochter, die ist jetzt 7, ne, Grundschule. Und die wurde vor einem Jahr gefragt, ne, was macht denn dein Vater beruflich? Und dann hat sie gesagt, naja, der lässt Menschen umfallen. Weil das sieht sie im Fernsehen von mir.
Also du bist so. Nicht der Auftragskiller, du bist der Auftragsgeber.
Genau, ja. Und die werden natürlich immer konfrontiert. Jetzt war so eine große Nummer, das ging irgendwie viral, dass ich die PIN-Nummer von jemandem rausgefunden habe. Und damit werden natürlich meine Kinder in der Schule konfrontiert. Kann dein Papa das wirklich? Und so weiter und so fort. Mhm. Und gerade gestern waren so zwei Knirpse von meinem Sohn, der ist 14, die standen vor mir und sagten, nenn mir meine PIN-Nummer. Dann haben wir das irgendwie gemacht. Und dann waren die natürlich vollkommen aus dem Häuschen. Weil für die ist es natürlich, für uns alle ist es ja was Besonderes, sowas zu erleben. Und in dieses Staunen, ne, durch das Spielen, werden wir noch drüber reden. Mhm. Aber es ist einfach in dem Moment zu sehen, wie die Augen ganz groß werden, das ist sehr spannend. Und da sind dann natürlich meine Kinder immer mit konfrontiert irgendwo. Ja.
Wir werden alle zu kleinen Kindern, ja. wenn wir anfangen zu staunen.
Absolut.
Ja. Hast du übrigens auch das 7:1 gegen Curaçao vorhergesagt?
Nee, das habe ich nicht vorhergesagt, aber ich habe damals Brasilien 7:1 vorhergesagt, weißt du, ne?
Das weiß ich noch, aber das war reiner Zufall, oder?
Das war reiner
aber
Zufall.
Aber auf der anderen Seite, das macht man aber nicht mal aus Scherz, hat man das damals gesagt.
Doch, also, ich habe das wirklich, ich saß mit meinem Kumpel da auf dem Sofa und sage, heute gewinnen die 7:1. Und danach war natürlich, ey, du hättest wetten müssen und so weiter. Das war so aus der hohlen Hand rausgesprochen, weißt du? Aber es war wirklich krass, ja.
Zur Begrüßung wollen wir dich ganz kurz noch so ein bisschen vorstellen mit so zwei, drei kleinen Fragen. Zunächst mal beschreibe mit einer typischen Geste deine Haupttätigkeit.
Mit einer typischen Geste? Oh Gott, ich mach mal die Augen zu, lass den Kopf nach vorne fallen.
Was ist das für eine Geste?
Das ist, wenn Menschen so von außen sehen, wie jemand hypnotisiert wird. Und dann denken sie immer, oh, jetzt ist der Typ aber oder die Frau total K.O. Ja. Stimmt aber gar nicht, die sind nur sehr entspannt, kriegen alles mit, ja. Das würde ich so beschreiben.
Nenne ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack deines Lebens dazugehört.
Yellow Submarine von den Beatles.
Warst du Beatles-Fan als Junge oder was
schon? Total, ja.
Ehrlich, total. Ist auch ungewöhnlich.
Na, ich habe so, meine Eltern hatten so einen ganzen Plattenschrank und so und ich bin voll auf den Beatles hängen geblieben. Und gerade dieses Yellow Submarine, ich finde das so, ich kenne bis heute, glaube ich, die genaue Bedeutung nicht. Ne? Manchmal haben ja Lieder so Bedeutung, ne? Wie war das hier, Mary Jane und so eine Sachen, wo es dann ums Kiffen geht und so eine Sachen. Ja. Yellow Submarine hat bestimmt auch irgendwie so eine Halbdrogenbedeutung, ja. Aber ich fand das Bild von einem gelben U-Boot, das durch die Gegend fährt, super als Kind. Ja.
Schön. Es war auch ein Song in der Sesamstraße früher, die du vielleicht noch mitbekommen hast. Du bist dafür einen Tick zu jung, möglicherweise 2, 3, 4 Jahre zu jung.
Sesamstraße kenne ich.
Aber ich weiß, aber der Song damals.
Ach so,
das
kann
sein. In dem grün-gelben U-Boot leben wir. Ich glaube, grün-gelb. Ah, ich habe es so in Erinnerung.
Okay.
Weil in dem gelben U-Boot. Das passt vom Rhythmus her nicht ganz so gut, aber okay. So, und nenne einen Geruch, der dich sofort in deine Heimat katapultiert.
In meine Heimat, Kohle. Kohle verbrennt, weißt du, dieser, also einmal beim Grillen, so eine Grillkohle, aber wie nennt sich das, Koks, dieses, dieser Geruch von Öfen, das ist total verankert.
Habt ihr viel Industrie gehabt dort?
Wir haben so ein Eisenwerk dort gehabt und wir hatten Gruben dort. Und das war dieser bittere Geruch, der aber irgendwie immer Heimat für mich ist, ja.
Sehr schön. Ja. Und zum Schluss unserer kleinen Vorstellungsrunde, nenne 3 Orte, die dein Leben am meisten verändert haben.
Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Ja. 3 Orte. Einmal...
Ich hoffe, das ist nicht zu viel verlangt, dass du jetzt überlegen musst.
Das Stadion von Borussia Mönchengladbach, ich dort auf deinem Rasen stand und die hypnotisiert habe für einen kurzen Moment und die 4:1 gewonnen haben tatsächlich. Das hat mein Leben verändert. Weil ich dachte, wow, was geht denn hier ab?
Ich bin übrigens HSV-Fan, ne?
Ja, und die haben damals natürlich leider verloren. Und ich sollte dann auch die Fans meinen, ja, nächste Woche kommst du zu uns. Und so. Dachte, ich bin jetzt aber kein Maskottchen. So.
Okay.
Dann, oh Gott, da gibt es bestimmt viele Orte.
Ja.
Ein Ort, ich war jetzt in China. Da, also muss ich sagen, das war ganz toll für mich von der Erfahrung, weil mein Freund Chinese ist, der hat mich da so durch das Land geführt, da würde ich das ganze Land nehmen. War tolle Erfahrung.
Ja, und welchen Ort nehmen wir da konkret?
Wir brauchen Chengdu.
Chengdu.
Ja, das
und
ist
wo,
diese...
wo in Chengdu? Wir müssen das GPS-mäßig lokalisieren.
Ach Gott, ich war, also, oh Gott.
Marktplatz oder ein Tempel.
Da wohnen 30 Millionen Menschen. Das ist riesengroß. Das ist diese Stadt, wo so ganz viele unterschiedliche Ebenen sind. Also du gehst unten im Hochhaus rein und kommst hinten, wenn du durch den Flur gehst, im 17. Stock raus. Ist total verrückt, ja. Aber genau ein Ort gibt es da einen genauen Ort.
Na gut,
Ort,
dann nehmen wir doch den Fahrstuhl da.
Ja, nehmen wir da den Fahrstuhl, genau.
Das finde ich total faszinierend.
Und was hat mich noch nachhaltig geprägt? Ich glaube, ein Ort, an dem ich unfassbar entspannen kann, ist Skiathos. Das ist eine Insel, eine griechische Insel, Sporaden. Und das ist so karibisch und da hast du noch keinen Massentourismus. Ist total hässlich, muss man gar nicht hin. Fällt mir gerade ein, wenn ich das jetzt so erzähle und uns hören da Leute zu. Also vergiss das, fahrt da nicht hin. Nee, ist wunderschön, weil da kann ich mich komplett entspannen. Ja.
Du bist auch gerade wieder am Üben, am Trainieren für ein neues Programm.
Ja.
Das heißt Hypnotize the World. Was ich schon mitbekommen habe, ist, dass du versuchst, ohne Augen zu sehen.
Ja.
Wie bist du darauf gekommen?
Ich forsche ja sehr in der Geschichte der Hypnose und es gibt so Momente und Phänomene in der Hypnose, die scheinbar möglich waren. Und es gab eine junge Dame, die unter Hypnose mit verbundenen Augen sehen konnte. Also sie konnte so Inhalte von Briefen wiedergeben, die konnte Gegenstände nicht mehr ertasten, sondern nur die Hand drüber oder Farben erkennen. Mhm. Das fand ich sehr, sehr spannend als Idee. Und da bin ich wirklich dabei, mir die Augen fest zuzukleben und so weiter. Da brauche ich so einen Zustand, wo ich wirklich in Trance gehe, wo ich das live auf der Bühne demonstriere.
Es hätte ja auch alles Hokuspokus sein können damals.
Sicherlich auch, genau. Und das ist auch immer die Frage, die ich ja gerne meinem Publikum weitergebe. Ist das, was wir gerade hier erlebt haben, real? Oder ist das vielleicht nur fauler Zauber? Oder was ist das eigentlich? Ne? Weil das Staunen beinhaltet ja immer die Frage, wie geht das? Und das ist perfekt, wenn das Gehirn in diesem Moment ist, ja. Genau, also das, aber das, ich suche oder habe für die Show unterschiedliche Phänomene gesucht, die sich heute noch darstellen lassen und die heute Menschen zum Staunen bringen. Seltsamkeiten.
Könnte ich jetzt hier ein Wort aufschreiben auf die Rückseite vom Zettel und du könntest es erraten?
Wir könnten Folgendes machen. Hast du mal einen Stift?
Ja, einen habe ich zumindest.
Dann machen wir was. Schreibst du hier mal auf die Rückseite, schreib mal ein Wort, wenn du willst.
Ja.
Ich drehe mich auch rum. Kannst du in Druckbuchstaben bitte schreiben? Weil ich zeig dir was.
Jawohl.
Genau, drehst es mal rum. Wir gehen das wieder weg.
Okay.
Ich will nicht reinschauen, du auch.
Nein,
nicht.
Ich kann auch wirklich garantieren, du tust es gerade tief in deine Brieftasche. Ja. Du hast es definitiv nicht gesehen.
Was wir jetzt machen ist, ich lege das zur Seite oder hier, kannst du mal deine Hände hier draufhalten? Einfach draufhalten, okay?
Ja.
Und kannst du jetzt mal, es war nicht abgesprochen oder so.
Es war nicht abgesprochen, nein.
Also was bedeutet, du hast es aufgeschrieben, es sind mehrere Ledersachen dazwischen und so.
Absolut.
Und wenn du jetzt daran denkst, könnte es ja auch Gedankenlesen sein. Aber ich halte meine Hand auf deine Hand und versuche mal was.
Muss ich was machen?
Nee, das Schweigen ist gerade meine Konzentration. Oh, das ist interessant. Kannst du nur mal an einen Buchstaben denken? Ich habe ein R gesehen. Ist das so? Ist da ein R drin?
Ja.
Der erste Buchstabe, da spüre ich ein D, ist das richtig?
Oh,
und der letzte Buchstabe ist ein F. Laut, ja, dann nimm mal deine Hand weg.
Ja.
Denkst du an das Wort Dorf?
Du bist
Kann ich gucken?
Ja.
Dorf, jawohl. Ja, geil. Es ist wirklich Dorf. Ich kann es dir zeigen.
Moment mal. Dich überrascht es selbst.
Ja, weil, also guck mal, du siehst, das ist ja total verschmiert. Ich sehe hier nur so Punkte und so weiter und so fort.
Ja.
Aber das war wirklich jetzt gut, weil es nicht so ewig lang war, das Wort.
Okay.
Was für sich, welche Worte es gibt.
Ja.
Wie bist du aber jetzt auf das Wort Dorf gekommen? Das würde mich mal interessieren.
Das weiß ich nicht.
Das kam einfach. Ja,
ich habe keine Ahnung. Es war das erste Wort, was mir einfiel. Aber hast du jetzt mal die Buchstaben aus unserer Gedankenübertragung gelesen oder hast du gespürt, was da steht in deinem Portemonnaie?
Das ist so eine Mischung. Das ist so eine Mischung. Ich sehe, da liegt ein Handy bei dir. Ich zeig dir mal was.
Aber das ist natürlich, du weißt alle, und das ist ja auch das größte Vergnügen deines Lebens, alle werden zu Kindern und staunen. Und ich kann einfach nur so garantieren, ich habe hier etwas aufgeschrieben, ein völlig absurdes, fast schon langweiliges Wort.
Und du hast mir davor nie was verraten?
Den meisten
du hast nicht vorher aufgeschrieben?
Würde. Nein, 0,0. Ja. Und ich habe es aufgeschrieben, du hast es nicht gesehen, ich weiß es.
Ja. Kann ich dir mal was zeigen? Pass auf. Dann kannst du bitte, wenn du mal, wenn du mal dein Handy öffnest und mal auf dieses, auf die Wählscheibe gehst, weißt du, wo du so, wenn du jemanden anrufst.
Telefon. So. Wenn der Telefon an.
Und das ist eigentlich genau das Beispiel, wie wir kommunizieren. Du siehst, auf der Welt kann jeder zu Hause auch mal gucken, da sind Zahlen natürlich, aber darunter sind diese Buchstaben. Mhm. Nicht? Unter der 2 ist A, B, C und genau. So. Wenn du jetzt mal deinen Namen eingibst, also Jan wäre jetzt bei mir 5, 2 und 6, ja, das wäre Jan. Und du gibst mal deinen Namen ein.
So, dann. Alles klar, ich.
Jetzt, wenn ich dir das so zeigen würde, hättest du keine Ahnung, wer ich bin. Und zeig mir mal deinen Namen jetzt in dem Moment. Dreh mal um. Die aus der Zahlenkombination können ja auch nicht wissen, dass du das bist.
Naja,
das
ist die 5747826.
So, und so kommunizieren wir oft. Also der eine sagt 2, meint aber B. Mhm. Und der andere sagt darauf 8, meint aber U oder T. Ja? Pass auf, wir machen mal was damit. Du löscht das bitte nochmal. Ja? Ich gehe jetzt mal in meine Notizen. Und du denkst mal bitte an eine Person, die dir nahe steht, die ich aber nicht kennen kann.
Okay, die mir nahe steht. Ja, okay.
Die ich nicht kennen
jetzt kann. Jetzt aber auch nicht so nichts allzu Offensichtliches.
Nee.
Okay, wenn wir kurz, weil es drängen sich natürlich mal so die Offensichtlichen gerade.
Ja. Hast du jemanden? Nur den Vornamen, ja?
Ja, warte kurz. Ja.
Gut. Jetzt gibst du diesen Vornamen mal ein, wieder auf deiner Tastatur. Nur den Vornamen. Mhm. Pass auf, bevor du was machst, ich mach mal hier was. Also in meinen Notizen mache ich mal was. Okay. Gut. Okay, gib mal den Namen ein.
Okay.
Gut. Am Ende machst du eine 0 oder eine 1.
Mhm.
Hast du? Mhm. Okay. Das bedeutet, da kommt nichts auf deinem Display, wo man den Namen lesen könnte. Okay. Ich habe hier was aufgeschrieben. Dreh mal bitte um. Zeig mir mal die Zahl. Okay. Ich habe die Zahl 15 bei mir aufgeschrieben. Rechne mal deine Zahlen zusammen, bitte.
Mhm. Ist genau 15.
Ist 15, bevor du überhaupt was gemacht hast, ja? So. Weißt du, was du gerade gemacht hast? Du hast für diese Person die Glückszahl rausgesucht. Die 15 ist ihre Glückszahl. Wenn ihr mal zusammen ins Casino wollt oder so, wäre das die Zahl. Und bitte, ruf bitte Andi an und sag ihm, was seine Glückszahl ist.
Okay.
Ist es Andi?
Ja. Es ist Andi. Ja,
das ist super.
Okay, aber der Name hätte ja jetzt auch 7 Buchstaben haben können.
Komplett. Und ich habe vorher aufgeschrieben, was ich denke, was das Endergebnis ist.
Ja. Okay. Und auf was hast du dich konzentriert? Wo hast du es gelesen?
Das darf ich natürlich nicht verraten.
Nee, aber okay. Wo hast du es gespürt? In deinem Körper? Ist es dir erschienen?
Genau. Also...
Es ist absurd.
Es ist wirklich absurd, ja. Ich kann nur so viel dazu sagen, es macht sehr viel Spaß, staunende Gesichter zu sehen.
Ich weiß, es ist völlig absurd, weil es hätte auch bei mir eine 27 rauskommen können.
Natürlich,
wenn ich den Namen Samantha genommen hätte, um mal so einen Langnamen auszudenken, hättest du auch gewusst, dass es Samantha ist.
Aber vor allem.
Aber ich habe noch nicht mal den Namen, habe ich den Namen gedacht?
Nein. Du hast lange sogar gebraucht, bis du auf den Namen Andi gekommen bist.
Total lange.
Ja, und das ist aber Kommunikation, das finde ich sehr spannend. Wenn wir lernen, richtig zuzuhören, richtig hinzuschauen, dann können wir natürlich viel mehr erfahren von einer Person, als wenn wir so unser eigenes Bild machen und das, was du zu mir sagst, wird schon so sein, wie ich es verstehe. Also auch das Nachfragen, was du ja auch gelernt hast, ne, in deinem Beruf. Darum geht's, dass wir eine Kommunikation finden, in der wir uns verstehen. Und nicht aneinander vorbeireden.
Aber wo der Andi jetzt plötzlich herkommt?
Keine Ahnung.
Ja, guck mal. Weil das Offensichtliche wäre Anke nämlich gewesen, von meiner Freundin Anke Engelke.
Okay.
Mit der ich ja bis vor kurzem einen Podcast hatte, 19 Jahre lang.
Ja.
Und da habe ich gesagt, okay, es kann nicht Anke sein, es darf nicht Anke sein. Das wäre nämlich zu einfach am Ende. Da hättest du vielleicht drauf kommen können, weil man den Namen im Zusammenhang irgendwo mal gehört oder gelesen hat und so weiter.
Genau, ja.
Aber dass du die 15 notiert hast...
That's strange.
Das ist, ja.
Ja. Vielleicht denkst du jetzt einfach nur die Fragen und.
Aber du. Ich könnte mir eine Frage denken. Ja. Okay. Soll ich mir mal eine Frage denken?
Komm, ich habe hier Tarotkarten. Ich beantworte diese Frage mit den Tarotkarten.
Alles klar. Ja. Okay. Mhm. Okay. Ich denke mir jetzt eine Frage.
Und ich versuche dir eine Antwort mit den Tarotkarten zu geben.
Ja. Ich bin leider kein Experte für Tarotkarten. Würde das aber als kompletter Laie immer für Hokuspokus halten.
Ja, pass
auf.
Und
was sagst du?
Na, ich guck mal, was da jetzt passiert.
Alles klar, okay. Also ich denke eine Frage.
Genau, wir sehen, als du gedacht hast, da gibt's den Eremiten. Ja, der guckt in die Vergangenheit. Ja, der hat so eine Laterne und guckt in die Vergangenheit. Und das kann jetzt bedeuten, dass du mir eine Frage stellst, die etwas mit meiner Vergangenheit zu tun hat und etwas mit Licht.
Muss ich die Frage aufschreiben?
Nee, musst du nicht.
Glaubst du
nicht,
mehr,
ja? Genau.
Ich schreibe mal ein Stichwort einfach mal auf.
Okay, schreib mal auf.
Einfach nur, dass du, dass hier alle wissen.
Das war nur
okay.
ein Stichwort?
Ja, das ist jetzt einfach nur ein Stichwort, also der sich auf genau diese Frage bezieht. Okay,
gut, ja. Also, es geht darum, dass man im Grunde genommen als Eremit sich zurückzieht, ja, und sich die Frage stellt, okay, wo komme ich her, was war eigentlich in der Vergangenheit, was hat mich im Grunde genommen geprägt in der Vergangenheit. Mhm. Und es gab in meiner Vergangenheit diverse Schicksalsschläge. Ja, und es gab einen Moment in meiner Vergangenheit, wo ich so relativ zusammengebrochen bin, als Kind damals schon, weil mich das alles überfordert hat. Also alle Momente, die so auf mich eingeprasselt sind.
Alltag oder dieses Gedankenlesen, was du
Alltag,
schon praktiziert
Alltag,
hast damals?
Ja, Alltag.
Alltag, ja.
Und das hat mich aber später wieder, weil mich das überfordert hat, hat mich das später wieder in so eine Situation gebracht, als ich recherchiert habe, zum Beispiel im Schamanismus, dass es eben da in unterschiedlichen Kulturen Menschen gibt, die so eine Krisen hatten. Und aus diesen Krisen heraus haben sie so wie so eine Initiation erfahren und haben plötzlich gemerkt, das, was ich kann, diese Sensibilität, die hilft mir, anderen Menschen zu helfen in dem Moment. Ja. Mhm. Und ich würde sagen, das Licht nach hinten als Symbol, die Frage in der Vergangenheit und die Möglichkeit, hast du aus den Krisen, in denen du warst, irgendwas rausnehmen können, was du heute auch nochmal anwendest?
Nein.
Nee, was war's?
Meine Frage war, in welchem Ortsteil von Berlin wohnst du?
Ja, ich wohne im Prenzlauer Berg. Das meint der Eremit aber auch.
Weißt du, Ortsteil Berlin. Also, deswegen, aber es wäre auch wirklich völlig absurd gewesen, wenn du das erraten hättest. Wobei, mich wundert nichts mehr. Nee, du hast Dorf nicht. Erraten. Also warum hast du nicht Ortsteil Berlin
aber
erraten?
Aber weißt du, was das Gute ist? Jetzt wissen alle, was der Eremit bedeutet. So, ich verlasse jetzt dieses Interview. Ich kann dieses Interview leider nicht mehr weiterführen.
Was hat es mit diesen Tarotkarten auf sich? Was machst du auf der Bühne mit den Tarotkarten?
Genau, also mit den Tarotkarten in der Show Hypnotize the World kommt eben alles vor, was mich hypnotisiert, ja, was mich interessiert zu sagen, was meinen Fokus hält, was mich fasziniert. Und Tarot ist eine Sache.
Und darum geht es ja. Es geht um die Dinge, die uns im Hier und Jetzt halten, die uns Spaß machen, die tun uns ja gut.
Absolut.
Musik, Filme, Bergwelt, was auch immer. Darum geht es ja. Und davon wollen wir möglichst viel im Leben haben. Das ist auch im Prinzip dein Ausgangspunkt.
Genau.
Ne?
Und jetzt nutze ich natürlich die Tarotkarten normalerweise nicht, um Interviewfragen zu beantworten. Aber sie erlauben uns natürlich so einen Perspektivwechsel. Es gibt so einen Moment, das nennt sich Blending-Technik im kreativen Denken. Und das machen eigentlich Tarotkarten. Also du hast eine Frage, du legst drei Karten hin und plötzlich kriegst du irgendwoher eine Antwort. Der Ort ist, dass du anfängst, kreativ zu denken. Der ist nämlich in dir. Ne? Ich stelle mir die Frage, was soll ich morgen machen? Leg mir die Karte Welt, Magier und Stärke hin. Mhm. Und jetzt könnte ich sofort sagen, morgen sollte ich mich mal um meine Kraft vielleicht ein bisschen Sport machen. Ne? Das wäre jetzt ganz einfach, so könnte man das sagen.
Ja.
Und weil ich das so spannend finde, habe ich diese Show anhand der Tarotkarten erstmal geschrieben. Also ich habe mir einzelne, manchmal schreibe ich meine Bücher auch so.
Darf ich kurz sagen, ist das der ursprüngliche Grund gewesen für Tarotkarten, dass man einfach nur, sage ich mal, kreativ auf Dinge gestoßen wird und sich selber einen Kontext baut, um da auf eine bessere Antwort zu kommen? Oder?
Ich glaube, im Endeffekt ist es das. Also wir haben uns lange gefragt, warum sind Tarotkarten so gut im Beantworten von Fragen oder in der Zukunftsschau? Und wir können eigentlich davon ausgehen, dass die Karten damit wenig zu tun haben. Aber wir als Betrachter haben damit was zu tun.
Weil sie unsere Möglichkeiten limitieren.
Wir sind eigentlich limitiert in der Möglichkeit. Und plötzlich haben wir so einen externen Berater. Du kannst auch ins Museum gehen, die drei Bilder, die nebeneinander hängen, anschauen und sich fragen, welche Geschichte erzählen diese drei Bilder mir gerade über mein Leben?
Ja.
Also schon bist du kreativ.
Ja, und Mozart hat übrigens so früher auch komponiert. Der hat sich gesagt, jedes vierte Wort muss ein A sein.
Ja,
wenn er
super.
Irgendeinen Song geschrieben hat, der hat sich oder muss mit dem gleichen Buchstaben anfangen. In dem Augenblick, wo wir uns beschränken, ist alles total einfach. Aber sag mal, denk dir mal was aus.
Ja.
Denk dir mal ein Buch aus.
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja, genau.
Aber denk dir mal ein Buch mit B aus. Basketball.
Absolut.
Und schon sind wir schneller da. Okay.
Und das hast du hier eben auch. Und natürlich, was mich so reizt, ist dieses Magische. Dieses magische Denken, das dahinter steckt. Weil es ist ja sehr mystisch, diese Tarotkarten zu betrachten.
Ja.
Und das fand ich eben spannend. Ich habe mir die Frage gestellt, kann man eine Show schreiben mit Tarotkarten? Also ich lege mir, was ist die Eröffnung? Da lege ich mir diese Karte, die Welt hin. Was ist der zweite Akt? Die Stärke? Was ist der dritte Akt? Und so weiter.
Ja.
Und jetzt werde ich kreativ und sage, was passt zu den einzelnen Karten?
Genau. Le Monde, die Welt, ist Die Nummer 1. Genau. Sind das die echten Karten, für die du die Show konzipiert
genau.
hast?
Das ja, sind nee, die drei. Nee, das sind, die haben jetzt einfach rausgelegt. Okay. Ne, jetzt können wir
also musst anfangen. Du eine neue Show jetzt entwickeln.
Genau, ja.
Also Le Monde.
Also das wäre sozusagen, ich verbinde mich mit meinem Publikum und wir verbinden uns mit der Welt. Also der erste Akt sollte etwas mit der Welt zu tun haben und mit Menschen, die vor mir stehen. Ja? Mhm. Jetzt könnte das sowas sein, was wir eben gemacht haben mit den Umschlägen. Du wärst was, also wo alle mit eingebunden sind. Also die Welt ist eingebunden. Ja? Der zweite Akt wäre eine Stärke. Also wie kann ich es zum Beispiel schaffen, dass ein Zuschauer im Publikum stärker wird, als er vorher dachte. Mhm. Jetzt werde ich da kreativ. Die dritte ist der Magier. Ja, ja. Das ist aber der Gaukler. Ey, das könnte ein Zaubertrick sein, der jetzt als drittes kommt. Ja, als dritter Act.
Jawohl. Le Batteur. Le Batteur.
Ja, das ist der Gaukler. Der Magier, die Eins im Tarot. Ja. Und so weiter und so fort. Ja, dann wäre die Hohepriesterin wäre zum Beispiel die vierte, wenn man die jetzt zieht.
Oh, damit kann ich jetzt gar nichts anfangen erstmal.
Das ist eine Person, Hohepriesterin. Die sitzt auf dem Stuhl, die hat ein Buch in der Hand und die liest in sich selbst. Also könnte das eventuell eine Trance-Reise sein, wo du zu dir selbst kommst. Und das finde ich super spannend. Also 5, 6 Karten hingelegt und du hast eine komplette Show vor dir liegen. Jetzt mal schnell in die Tonne gesprochen, dann fängst du natürlich an zu arbeiten. Und das finde ich unfassbar faszinierend.
Okay, dann die nächste Frage, die wir hier einfach klären, wollen wir doch mit der nächsten Karte zum Beispiel mal einfach klären.
Wollen wir mal ziehen?
Gib mal eine neue Karte.
Genau.
Irgendeine neue Karte, also du mischst jetzt auch gerade.
Genau.
Und dann gucken wir einfach mal.
Warte, kommt die, ach, das ist die Karte Prenzlauer Berg.
es ist nicht, ihr könnt es nicht sehen, es ist ein Witz. Geil wäre es, wenn es jetzt das wirklich Prenzlauer Berg wäre.
Nein. Der Hohepriester.
Einfach Hohepriester. Ich wollte den Hohepriester doch nicht. Ja, okay. Also jetzt eben hatten wir die Hohepriesterin.
Ja,
jetzt okay.
Der Hohepriester.
Der Hohepriester. Okay. Wir reden von Religion.
Okay.
Ganz oft, wenn es um Hohepriester geht, wahrscheinlich auch irgendwelche Totenrituale. Du selber bist dem Tod etwas näher gewesen als viele von uns. Vor einigen Jahren bist du sehr schwer erkrankt. Das weiß ich noch. Bauchspeicheldrüse, glaube ich.
Genau.
Entzündung. Ja. Wie hat sich seitdem dein Verhältnis zum Tod geändert?
Als ich es damals erlebt habe und es überlebt hatte, sehr stark. Im Laufe der Zeit hat sich das wieder normalisiert.
Okay.
Es ist super interessant, weil ich dachte damals, jetzt achte ich auf mich, jetzt passe ich viel mehr auf mich auf, jetzt werde ich mein Leben komplett verändern. Das habe ich so ein halbes Jahr bis ein Jahr gemacht und dann hat die Normalität aber wieder Zugriff gehabt. Das ist, finde ich, super spannend. Der Tod ist wieder weiter weggerückt.
Okay.
Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, so reflektiere, ein Satz, den ich danach allen weitergegeben habe, auch in meinen Seminaren, ist dieser Satz, ich werde sterben. Mhm. Ja. Und ich habe einen chinesischen Künstler, leider ist mir der Name entfallen, mal gesehen, der hat eine Installation gemacht, indem er Menschen vor eine Kamera gestellt hat und hat nur gesagt, sagt nur den einen Satz, ich werde sterben. Und die hat er im Loop ablaufen lassen und einige der Menschen, die du da siehst in der Ausstellung, sind schon tot.
Mhm.
Und ich dachte, ja, nimm das mal selbst auf, mach mal Selfie-Mode in deinem Handy, guck mal rein und sag, ich werde sterben. Weil dieser Moment natürlich was stark Motivierendes hat, weil ich mir danach die Frage stellen kann, wenn ich sterben werde, was Fakt ist, was mache ich denn mit dem heutigen Tag? Was mache ich denn mit dem morgigen Tag? Was mache ich denn übermorgen? Also muss ich eigentlich das machen, was mich erfüllt, egal was es ist. Ich darf die Dinge nicht rausschieben. Und ich glaube, das ist hängen geblieben. Also ich schiebe weniger Dinge raus oder vor mir her, die ich wirklich machen will. Ich rede gerne über Dinge, die mich wirklich interessieren. Also das ist so, die Intensität des Lebens hat sich verändert. Dass ich jetzt mehr auf mich aufpasse, hat sich weniger verändert. Ja, aber die Intensität danach hat sich wirklich verändert. Ja.
Nun war es ja nicht nur körperlich eine ganz enge Situation, sondern man ist ja auch mental einfach beeinflusst. Und dir ging es ja auch seelisch natürlich extrem schlecht. Was hat dir geholfen, ganz konkret wieder gesund zu werden, wieder auf die Beine zu kommen?
Ich glaube, mich mit den Dingen zu beschäftigen, die mir gut tun. Also es gab so einen Moment, und zwar bin ich so aus meinem Morphium-Delirium aufgewacht, als dann die Schmerzmittel immer geringer wurden, die ich nehmen musste. Und der erste Impuls, den ich hatte, war, ich möchte gerne einen Kartentrick üben. Das war der aller. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, bitte bring mir ins Krankenhaus ein Kartenspiel mit.
Wie du sie als Junge wahrscheinlich gemacht hattest.
Weil ich möchte einen Kartentrick einstudieren.
Okay.
So. Und dann kam sie mit einem Kartenspiel. Und das Lustige ist, und das zeige ich dann in der Schule, das war ein sehr besonderes Kartenspiel von einem Freund von mir zusammengestellt, der Karten sammelt. Die waren nämlich alle blank vorne. Ich konnte also damit gar nichts machen. So, dann musste sie wieder ein
Kartenspiel. Also Zauberkarten.
Genau, musste wieder ein Kartenspiel bringen, dann fing ich an. Und plötzlich merkte ich, das ist das, was mich erfüllt. Einmal das andere zum Schauen zu bringen, aber das lenkt mich komplett ab von meiner Situation, in der ich gerade bin. Mhm. Und das kann alles sein. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, jeder von uns hat sowas. Und vielleicht wird das von anderen total kindlich angesehen oder verstören, keine Ahnung was. Aber das ist das, was mich da im Endeffekt wirklich gerettet hat. Also mich mit dem zu beschäftigen, was mich tatsächlich erfüllt und wo ich nichts erfüllen muss. Das war vielleicht die Lehre, die ich daraus gezogen habe. Ja.
Du trainierst gerade. Ich bin gar nicht sicher, ob wir da vorhin schon zu Ende gekommen sind, ohne Augen zu sehen.
Ja.
Wie trainierst du?
Indem ich tatsächlich, das ist ganz lustig, ich habe ja dieses kleine Theater in Berlin, da setze ich mich auf die Bühne, klebe mir die Augen zu und lasse mir Gegenstände hinhalten oder Farben. Und ich versuche intuitiv zu erahnen, wo lege ich gerade meine Hand drauf, welche Farbe ist das, welcher Buchstabe ist das, welcher Gegenstand könnte das sein. Und lasse ich so Bilder aufkommen, intuitiv, also trainieren, einfach ja intuitiv zu sein.
Ja. In was für einem Zustand musst du sein, um diese Hand dort drauflegen zu können und etwas zu spüren? Also wie lange dauert diese Vorbereitung, bis du in diesem Zustand bist?
Es ist wie so ein Flow-Moment und es ist, oh Gott, es ist so wie so eine Selbsthypnose, eine Trance, in die ich reingehe. Ich habe so ein gläsernes Gefäß, das ich mir vorstelle und da gebe ich alle Sachen rein, die mich gerade irgendwo, meinen Namen gebe ich rein, meinen Körper gebe ich rein, meine Kleidung gebe ich rein. Ich gebe alles rein, in was mich so bewegt gerade und was ich habe in dieses Glas, stell dann fest, ich schaue von außen noch rein, obwohl alles drin ist. Und dieser Zustand, der ist es, der mir dann erlaubt, näher an meiner Intuition zu sein. Aber ich liege öfter falsch als richtig.
Kann sich das nochmal ändern?
Das weiß ich nicht. Das werden wir sehen.
Gibt es Menschen, die öfter richtig als falsch liegen?
Das kann sein. Das kann sein. Es gibt ja... Es gibt so viel Zeugs irgendwie da draußen, aber wenn du Bücher liest, die sich mit der Historie beschäftigen, dann sind da so Momentaufnahmen, die davon sprechen, dass es Menschen gab auf jeden Fall, die die Fähigkeit hatten, sehr genau zu liegen mit verbundenen Augen oder mit den Fingerspitzen zu sehen. Das ist die Idee dahinter. Hört sich total abstrakt an.
Ja, und ein blaues Tuch zum Beispiel sendet andere Signale als ein rotes Tuch, oder? Farben?
Gibt dir intern ein anderes
du suchst jetzt gerade hier.
Gefühl sozusagen. Ich habe hier was, was dazu passen könnte, weil ich ja schon wusste, dass du mir die Frage stellst.
Welche Frage? Ja, genau. Wusstest du nicht?
Guck mal, damit, das sind diese Symbole, ja. Das sind so uralte Symbole, die kann ich dir mal geben, die kennen wir alle. Das sind einmal Wellenlinien, steht fürs Wasser. Mhm. Dann hast du einmal Quadrat für einen sicheren Raum. Ein Kreis, der steht oft für die Sonne. Das sind schon alles so Dinge, die man so an Höhlenwände gemalt hat.
Richtig,
Kreuz für die Entscheidung und Stern ist ein Universum sozusagen. Ich habe hier nochmal die gleichen Karten. Nimm die mal bitte.
Ich soll die 5 nehmen?
Ja, misch die mal durch und schau dir nur mal ein Symbol an von denen. Und denke mal nur an dieses Symbol. Hast du?
Ja.
Okay. Kannst du auch einem einen Sinn kommen lassen? Mhm. Hast du jetzt gerade an den Stern gedacht?
Mann, du gehst mir so auf die Nerven.
Ja, okay, gut. Aber das könnte...
mir so auf die Nerven. Was soll das?
Na, ich muss dir den Prenzlauer Berg ja wieder zurückgeben, sozusagen. Ich brauche ja wieder das Gesicht.
Ich habe hier 5 Symbole und ich habe gedacht, nämlich die Welle... Nein, das ist zu offensichtlich.
Pass auf, jetzt bist du dran.
Nämlich den Kreis. Ja. Menschen mögen runde Formen lieber als eckige Formen. Du weißt ja, wie wir Menschen denken.
Ja.
So denkst du ja. So leitest du das ja her.
Ja.
Aber der Stern, ja, warum der Stern?
Jetzt geh mal nur nach deiner Intuition. Ich habe eine Karte hier hingelegt, verkehrt rum, dass du nicht weißt, welches Symbol hier liegt.
Ja.
Du legst bitte auch mal, schau dir mal deine Symbole an und nimm mal eins raus, legst du auch verkehrt rum, dass wir nicht sehen, welches ist.
Ja.
Von dem du denkst, dass es das ist und legst das einfach mal hier so davor. Genau. Ich schiebe das mal ein bisschen näher, dass man
genau. Nachher.
Hast du jetzt gerade gedacht oder hast du intuitiv, hast du spontan gehandelt? Was meinst du?
Ich habe eigentlich gedacht.
Gedacht. Jetzt will ich nur, dass du ganz spontan, wir nehmen noch ein Symbol.
Soll ich noch eins nehmen?
Ja. Und irgendeins, ohne lange drüber nachzudenken, legst du oben drauf.
Ja.
Okay. Leg das hier zur Seite. Du nimmst noch ein Symbol.
Okay. Muss ich drüber nachdenken?
Ohne groß drüber nachzudenken.
Mhm.
Okay, pass auf. Das war jetzt deine freie Entscheidung. Mhm. Ja? Wir haben jetzt noch zwei Symbole in der Hand, die übrig sind. Mhm. Du hast intuitiv gehandelt. Du hast nicht lange drüber nachgedacht. Das ist genau das, was ich mit den verbundenen Augen mache. Du konntest nicht sehen, was ich dahin gelegt habe. Ja? Übrig in meiner Hand blieben der Kreis und die Wellenlinien. Was blieb bei dir übrig? Kann ich das sehen?
Der Kreis und die Wellenlinien.
Jetzt pass auf. Du nimmst jetzt bitte deine Karten hoch. Du nimmst jetzt die oberste Karte und wir schauen, welche Karte ich hingelegt und dann welche Karte du. Ich habe hingelegt den Stern, du hast
den Stern.
Ich habe hingelegt das Quadrat, du hast
auch das Quadrat.
Und am Schluss das Kreuz.
Alter, das gibt's nicht. Wirklich. Wie lange hast du gebraucht, um das zu können?
Wie lange hast du gerade gebraucht, um das zu können?
Ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach nur gesagt, was mir erzählt hat.
Also, ich glaube, wir können sowas. Wir machen es nur zu selten. Ich glaube, du musst das nicht lange trainieren, sondern das ist dieser erste Impuls. Wenn du lernst, dem nachzugehen, dann bist du oft richtig. Das war jetzt natürlich 100%.
Ja. Kurze Frage, wenn das Antonia, die hinter der Scheibe sitzt, wenn die jetzt diese Symbole legen würde, wären es die gleiche Reihenfolge oder hätte sie unter Umständen eine andere Reihenfolge?
Kommt drauf an, was ich rauslege, weil ich bin auch ganz spontan in dem Moment, wenn ich es rauslege.
Aber ich habe ja nicht mal drauf geguckt, was du rauflegst. Also nicht mal, wie du es gelegt hast.
Hinter der Scheibe ist schwieriger, weil wir uns nicht in die Augen sehen können. Weil wir tauschen, es gibt so einen schönen Spruch, immer wenn wir aufeinandertreffen, tauschen wir Teile unserer Welt aus. Und das machen wir hier genauso. Also natürlich versuche ich, dich so ein bisschen reinzubringen in den Rhythmus, genau, in den Moment.
Und du versuchst, die Spiegelung meiner Brille natürlich auch zu lesen. Da sieht man das alles hier so.
Zieh einfach die Brille aus. Spaß. Ja, aber und ich finde es einfach super spannend, Menschen damit zu konfrontieren und dann zu sehen, was passiert jetzt im Gehirn. Und jetzt kommt's. Ich habe mit Markus Feil, das ist ein Professor in Stuttgart, und wir arbeiten gerade in ein Pamphlet aus, wie man Menschen besser ins Lernen bringt. Kinder, aber auch Erwachsene in Universitäten und so weiter. Und wir haben festgestellt, wenn jemand staunt, dann öffnet sich das Gehirn und alles, was danach, mal vereinfacht gesprochen, danach kommt, nimmst du viel besser auf. Das bedeutet, alles, was wir jetzt sagen, lernt dein Gehirn schneller. Und das finde ich auch super spannend. Ja.
Also jeder verdammte Lehrer in diesem Land hat die Pflicht, jetzt mit einem Kartentrick zu beginnen.
Genau, jede lernt Stunde. Zauberkunst, lernt oder? Menschen zum Staunen zu bringen.
Ja, aber es ist krass. Also es hat Auswirkungen auf unseren Körper.
Unfassbar, ja.
Wo ist der Unterschied zwischen dem, sag ich mal, analogen Staunen und dem, was wir den ganzen Tag so auf Bildschirm sehen? Aber analog hat natürlich auch etwas Körperliches, es ist etwas Gegenständliches. Ja. Es passiert mehr wirklich vor unseren Augen in diesem Raum.
Ja.
Was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist der Dopaminkick in deinem Gehirn. Das bedeutet, jetzt analog hat dein Gehirn viel mehr Zeit, alles aufzunehmen, was drumherum passiert. Ja? Du hast unsere Regisseurin, hast du erwähnt, die spielt auch eine Rolle bei dir. Wir sitzen hier, wir haben die Mikrofone vor uns. Und wir haben Zeit, dass unser Gehirn sich entwickeln kann durch diesen einen Kick, den es bekommen hat. Wenn wir uns Instagram, Social Media angucken, ist dieser Dopaminkick innerhalb von Millisekunden vorbei, weil wir staunen einmal kurz, wischen weiter und sind im nächsten Moment.
Weil auch der Platz so eng und klein ist?
Viel zu eng, viel zu klein. Deine Räumlichkeit, in der du dich bewegst, spielt keine Rolle. Also ist egal, wo du bist, wo du das guckst, auf dem Klo oder auf dem Sofa, ist vollkommen wurscht. Aber dein Gehirn kriegt ständig den Kick. Und das ist fast wie eine Überdosis, weil das führt dazu, das kann dann sehr schnell in Depressionen führen, dass du immer mehr Dopamin brauchst, um einen Staunmoment zu genießen, jetzt mal ganz einfach gesprochen. Mhm. Und sobald du aber analog staunst, du siehst einen Sonnenuntergang, du erlebst sowas, wie wir es jetzt gerade erlebt haben, das hat deshalb eine Wirkung, weil du räumlich mit dem Staunmoment in Verbindung trittst. Körperlich, räumlich und geistig. Und Social Media ist meist nur geistiger, kurzer Dopaminkick und dann kommt schon wieder der nächste.
Es ist auch anstrengend für unser Gehirn, ständig in diesem kleinen Fenster zu arbeiten. Ne? Deswegen der Blick in die Weite tut uns ja gut, wissen wir. Also, aber ständig auf dieses kleine Fenster sich zu fokussieren, ist anstrengend fürs Gehirn. Ist
super anstrengend. Ja, genau. Also man könnte sagen, wir werden jetzt nur noch mit Staunen beballert, aber das ist ein, wenn es ein richtig oder falsch gibt, das ist ein ungesundes Staunen. Je häufiger du das machst, umso mehr braucht dein Gehirn, wie bei einer Droge, und umso weniger kommst du in den klassischen analogen Staunmoment. Ja.
Wenn wir dieses Experiment ein zweites Mal machen würden, Würdest du auch wieder alles richtig wissen?
Wahrscheinlich nicht.
Okay, weil warum
du,
nicht?
Du hast leider jetzt eine zu hohe Erwartungshaltung.
Okay.
Du willst jetzt alles richtig machen. Und das, vorher wusstest du gar nicht, um was es geht.
Ja.
Und das ist der Vorteil dabei.
Ja, aber du weißt, warum Menschen als erstes, was habe ich als erstes gewählt?
Den Stern.
Nee, der Stern war, glaube ich, jetzt. Es blieben übrig der Kreis und die Wellen. Plus war das erste, glaube
genau,
ich.
Genau, ja.
Das Kreuz.
Ach so, als du es hingelegt hast. Ja. Nee, ich dachte, das Erste, was du gedacht hast,
also,
war der Stern. Ja,
nee, genau. Warum habe ich das Kreuz zuerst hingelegt?
Tja.
Ich weiß, du willst es nicht verraten.
Natürlich
aber
nicht.
Ich darf ja fragen.
Ja, fragen darf man immer. Eine Antwort kriegt man
dann kostet es ja dir. Was ist trotz allem,
ja,
das sind Fähigkeiten, die lassen sich in gewisser Weise erlernen, das sind Intuition, das ist Wahrnehmung, das, was wir alles vernachlässigen und liegen lassen,
ja,
das sammelst du halt einfach auf. Verstehst du? Und das führt dann zu diesen Antworten. Was ist dennoch bei dir anders als bei den anderen Kindern in der Straße?
Oh Gott. Man hat mich das ZDF hat mal eine Untersuchung von mir gemacht, hat mich in den MRT reingeschoben. Ich wollte das gar nicht. Die haben mich dazu gezwungen und haben festgestellt.
Mit Geld?
Mit Geld. Ich glaube, ich habe noch nicht mal eine hohe Gage bekommen, aber ich habe gesagt, komm, ich mach. Und da wurden Menschen vorgestellt, das hieß, glaube ich, Supermenschen oder keine Ahnung, also die, deren Gehirn irgendwie was Besonderes kann. Und ich habe immer gesagt, ich habe kein besonderes Gehirn, da könnt ihr euch
konntest gucken, du ja nicht wollt, wissen,
so, oder? Und da habe ich reingeschoben ins MRT und dann haben sie festgestellt, dass mein Zentrum, das für Empathie zuständig ist, enorm vergrößert ist, konnte man wohl feststellen. Also größer als andere Gehirne. Deshalb kann ich heute sagen, okay, das ist wohl anders als bei anderen Kindern, meine Empathiefähigkeit scheint wohl vergrößert zu sein durch diese Anomalie meines Gehirns.
Okay.
So, jetzt ist aber die große Frage, ist das antrainiert oder war das immer schon da?
Weil du als Zwölfjähriger schon dich mit dem Thema Gedankenlesen beschäftigt hast.
Ganz
und
genau.
Diesem Buch.
Ja.
Ist es antrainiert oder
habe ich vielleicht andere
genetisch
Erfahrungen gemacht als andere Gehirne?
Hast du deine Kinder schon bei in die Röhre geschoben?
Nee, noch nicht, bisher noch nicht, muss man mal machen. Ja, genau.
Also, da wissen wir vielleicht mehr, vielleicht auch nicht. Okay, das heißt, bei dir findet eine andere Aktivität statt. Was sind das? Spiegelneuronen, die unsere Empathie einfach,
keine
die,
Ahnung,
die feuern einfach aus mehr Rohren als bei anderen.
Aber selbst Spiegelneuronen sind ja umstritten, ob es überhaupt Spiegelneuronen gibt. Verstehst du? Das ist super interessant. Unser Gehirn ist leider ja noch nicht so erforscht, wie wir uns das wünschen würden. Aber ja, wahrscheinlich ist es das, dass ich eventuell, weil ich kann ja nicht sagen, wie andere Menschen die andere Menschen wahrnehmen, aber vielleicht ist es das, das den Unterschied irgendwo ausmacht. Ja.
Du hast Schamanen vorhin erwähnt, du hast geforscht. Du bist wahrscheinlich auch durch die Welt gereist.
Ja,
hast dich einfach auch mal behandeln, beraten lassen.
Ja.
Was war so das erste Aha-Erlebnis mit einem Schamanen oder Schamanin, was auch immer es war?
Es gibt mehrere. Also einmal, als ich in der Mongolei war und zu einer Zeremonie beiwohnen durfte.
Warum warst du da?
Ich habe mich da einfach reingesneakt. Also ich bin dahin. Der grundlegende Moment war, dass mein Vater, der hat die ganze Welt bereist, indem er Maschinen aufgebaut hat. Wir lebten damals auch in Stuttgart als Kind und dann hat er dort gearbeitet durch die ganze Welt. Und irgendwann hat er mal erwähnt, er hat die ganze Welt gesehen, als er dann in Rente war. Nur die Mongolei, da war er noch nie. Und ich dachte, ich muss ein bisschen was mit meinem Vater klären. Komm, wir fliegen nach Ulaanbaatar und Mongolei. So, das war der Ursprungsmoment.
Mhm.
Und dann habe ich festgestellt, warte mal kurz, der Ursprung des Schamanismus liegt in Sibirien und der Mongolei. Okay. Und dann dachte ich, wäre super, wenn ich diese Reise verbinden könnte mit ich treffe dort Schamanen. Die hatten aber keine Website. Wie soll ich das denn machen? Also habe ich niemanden gefunden. Kurze Rede, wie sagt man, langer Sinn. Ich habe tatsächlich durch einen Zufall auf dem Schloss von einem Freund, das hört sich alles an wie ein Märchen, einen Schamanen aus der Mongolei tatsächlich getroffen, der dann dort ein Ritual gemacht hat, wo da war eine Hochzeit geplant und da war angesagt Orkanböen und Regen und alles. Der saß da auf dem Hof, hat kurz seine Pferdegeige gespielt und der Himmel hat sich aufgeklärt.
Das war das Ritual,
das war er
gespielt
das Ritual
hat, oder?
Und hat die Geister dort besänftigt. Das war das schönste Wetter und wir hatten die coolste Hochzeit überhaupt. Mhm. Da waren schon Zelte aufgebaut und man dachte, alles wird ins Wasser fallen. Das war der erste Moment, wo ich dachte, irgendwas ist da dran. Der hat mir wieder einen Kontakt gemacht in Mongolei. Also konnte ich dort Menschen treffen, die sich mit Schamanismus beschäftigen. So, und das, also der erste Moment war in Deutschland zu sehen, irgendwie ist da dran, das funktioniert, plötzlich ist schönes Wetter, obwohl die Wettervorhersage sagt, es wird niemals schön.
Mhm.
Und der zweite Moment war zu erkennen, hey, das hat ganz viel was mit Theater zu tun. Also Kostüme, Musik, Trance, Tanzen, Bewegung, wo ich so dachte, das kenne ich aus unserer Kultur, das ist Theater und das ist tatsächlich auch ein Ursprung.
Mhm.
Und strange Momente, die du dir nicht erklären kannst. Also da wird viel über Massage gearbeitet, über Kontakt mit den Ahnen. Also die Ahnen des Schamanen sprechen durch den Schamanen hindurch. Und ich bin mit meinem westlichen Denken daran und habe die Schamanin gefragt, wie machst du das? Denkst du dann an die Ahnen? Stellst du dir vor, die Ahnen sind das? Und sie konnte mit der Idee der Vorstellung überhaupt nichts anfangen. Für sie war klar, nein, die sprechen durch mich durch. Mhm. Also dieser unerschütterliche Glaube oder das ist Realität, dass Ahnen durch mich durchsprechen. Das hat mich sehr fasziniert. Da wird nicht nach rechts oder nach links gedacht. Die sprechen einfach durch mich durch.
Okay, also das ist eine Selbstverständlichkeit. Das hat die möglicherweise als Kind schon gedacht.
Genau. Und dann ist es so, dass sie alle mit, im Indischen spricht man von Siddhis, also das sind die Sachen, die wir gerade hier erleben, alle arbeiten mit Kunststücken, die demjenigen, der eine Zeremonie besucht, erklären als Metapher, es gibt mehr, als du dir vorstellen kannst. Und jetzt wird es sehr philosophisch. Wenn ich als Schamane Kontakt zum Geisterreich habe und sage dir das und du hast keinen Kontakt zum Geisterreich, fällt es dir schwer, dich darauf einzulassen. Wenn ich dir aber einen Beweis liefere, anhand von Symbolen, die du plötzlich hast, und ich sage, da haben deine Ahnen die Hand mit im Spiel, in dem Moment lässt du dich auf den Prozess ein und dann wird es plötzlich wieder psychotherapeutisch, weil plötzlich hat dieser Moment in dir was geöffnet, in dem du kreativer werden kannst und sagen kannst, ah, vielleicht ist das tatsächlich die Lösung. Und das war so ein Aha-Moment für mich, den ich dann mitnehmen konnte in meine Arbeit hier in Deutschland sozusagen, dass ich sage, spielen ist das Theater, staunen ist dieser Moment, egal wie der zustande kommt, aber er öffnet dich und dann danach fällt die Erkenntnis viel leichter.
Ja. Wir beeinflussen einfach unsere Wahrnehmung dahingehend, dass sie einfach genau diese Realität für uns erschafft. Also,
dass deine Erwartung...
Wir beiden sehen ja nicht das Gleiche. Ja. Also wir sehen hier eine Karte, darauf können wir uns noch einigen.
Ja, ne? Genau.
Auch auf die Farbe oder sowas.
Ja, ja.
Aber wenn wir schon einen Verkehrsunfall beobachten, wissen wir, der Klassiker, drei Menschen sehen unterschiedliche Ereignisse, wie dieser Unfall zustande kam.
Ja.
Und wo ist die Wahrheit?
Ganz genau.
Selten gibt es die Wahrheit.
Ja.
Aber jeder hat seine
subjektive Wahrheit. Ja.
Und das muss man kapieren.
Ja.
Dann ist man offener für solche Sachen.
Und es gibt so einen Satz, an den ich mich eigentlich gerne halte, den ich auch immer gerne weitergebe. Mach dir klar, deine Gedanken sind keine Fakten. Dein Erleben sind keine Fakten. Ja. Ein anderer in der gleichen Situation könnte was anderes denken, was anderes erleben. Und wenn wir uns das bewusst machen, wird uns das ganz schnell bewusst, dass Realität veränderbar ist. Und nicht in Stein gemeißelt. Ja.
Sag das nicht zu laut.
Ja, warum?
Spielt ja Fake News voll in die Karten.
Ja, absolut.
Das ist ja,
absolut. Und da kommen wir natürlich wieder in den, ich kann das natürlich ausnutzen, um dich in eine ungesunde Wahrnehmung der Realität zu führen. Ja, und nutze das aus, um Böses zu tun. Oder ich bringe dich in Situationen, die dir gut tun in dem Moment. Und da ist immer die Intention dessen, der die Nachricht absendet, immer sehr, sehr wichtig. Wenn ich weiß, was hat er damit vor? Wo enden wir da eigentlich, wenn wir den ganzen Gang gehen? Was ist das Ende? Was soll ich kaufen am Schluss?
Mhm.
Ja? Soll ich die Wahrheit kaufen oder ist es doch noch ein Produkt, das dahinter steckt? Ja? Dann haben wir ein ganz gutes Überprüfmittel. Aber du hast vollkommen recht. Wir leben gerade in einer Zeit, die es uns sehr, sehr schwer macht, zu unterscheiden, an was können wir uns noch halten? Was sind die Fakten und was nicht? Ja. Ja.
Und wir können ja nicht alle dich befragen, jeden Tag.
Nee, weißt du? Also natürlich, wenn wir ehrlich sind, habe ich die Antwort auf alle Fragen. Na, Logo.
Ja.
Dürft euch auch gerne an mich halten, aber besser kommt eher in meine Show. Habt ihr mehr davon?
Was auf jeden Fall spannend ist, und du hast es in der Vergangenheit ja auch gezeigt, es lässt sich im Prinzip alles weghypnotisieren. Wir reden von Ängsten. Der Klassiker ist natürlich aufhören mit dem Rauchen.
Ne? Ja.
Ist ja seit vielen, vielen Jahren auch so ein Ding, das du aus dem Handgelenk schüttelst, weil es ja auch gar nicht so schwer ist eigentlich. Aber mich interessiert vor allem der Heißhunger auf Süßes.
Ja.
Abends beim Fernsehen gucken. Ist ein echtes Problem.
Ja.
Das ist eine Gewohnheit und wir sind Sklaven unserer Gewohnheiten.
Ja.
Du sitzt auf dem Sofa, guckst vielleicht Fernsehen und möchtest Schokolade essen. Das ist ein Ritual. Das wiederholt sich eigentlich jeden Abend.
Ja.
Wenn man mal 5 Wochen schafft, nichts zu essen, okay.
Ja.
Aber generell, ja. Hilf meinem Gehirn ein bisschen auf die Sprünge. Wie kriege ich diesen Heißhunger los?
Ja, also erstmal das bewusst machen, dass du es hast. Und ich kann dich so gut verstehen, weil ich war genau in der gleichen Situation.
Ja.
Man kommt auch immer wieder darauf zurück. Ja, also das ist genau das. Man kann ein paar Sachen machen. Einmal, warum überhaupt habe ich denn jetzt Lust auf Gummibärchen oder was ist das? Warum? Ne? Mhm. Ich könnte auch einen Apfel essen, das ist ja auch süß. Also was ist eigentlich der Grund dahinter? Und es gibt eine, ich habe viele Menschen, die zu mir kommen, die eher zuckerfrei werden wollen. Und weißt du, wer am häufigsten damit Probleme hat? Sind Sportler. Mhm. Weil nämlich, wenn ich viel Sport mache, sehnt sich mein System nach Energie. Ja. Und wo kriege ich schnell Energie hin? Aus der Süße. Weil das sind ja Kohlenhydrate. Ja. Muss ich mal beobachten, wenn du viel Sport machst, hast du meist mehr Lust auf Süßes irgendwann abends, als wenn du einen Tag lang nicht Sport machst. Sehr spannend. Also Die Ressource, die sich aufbauen, warum brauche ich eigentlich, wenn ich abends sitze, Energie? Was ist das? Fehlt mir Energie oder was ist los?
Nein, man hat ja vorher gerade zu Abend gegessen.
Eigentlich
fehlt da nichts.
Gar nichts, ja, so, genau. Also ist es meist was anderes. Es ist eine Emotion oft, ja, so. Mir soll es besser gehen und so weiter und so fort. Jetzt gibt es so eine ganz einfache Übung, die hat was mit deiner Hand zu tun. Du streckst deine Hand nach vorne, so ne, wie so ein Stoppsignal.
Ja.
Und dann hast du wirklich das Wort Stopp. Du hast S ist der Daumen, T ist der Zeigefinger, O Mittelfinger, PP, ja, ist Ringfinger und kleiner Finger.
Ja.
S ist erstmal, ich greife also jetzt hin mit dieser Hand und habe mir das als Stoppsignal. S ist sehen. Ich sehe, was ich gerade tue. Also ich mache mir bewusst, meine Hand bewegt sich gerade Richtung Gummibärchen. Ja, okay. Ich sehe das. T ist tief atmen. Während ich das sehe, mache ich dreimal tief ein- und ausatmen. Das gibt mir Zeit zu reflektieren. O ist, ich öffne mich. Das bedeutet, ich stelle mir gerade die Frage, war mal ganz kurz, was ist denn da noch um mich herum? Also ich öffne den Fokus.
Ich dachte, ich öffne den Küchenschrank. Ja,
oder den Kühlschrank. Nein, ich verbreitere meinen Fokus, weil, und das hatten wir hier eben ganz schön, wenn mein Fokus nur das rote Licht ist, sehe ich sonst gar nichts anderes. Wenn mein Fokus nur das Gummibärchen ist, ist mir alles andere egal. Also ich schaffe es, ich gucke mal rum, ach, da ist der Fernseher, hier sitzen meine Partnerin und mein Partner, dort ist die Küche, dort, also ich nehme den Fokus weg, ja. P, das erste P, ist für eine Form von Plan im Grunde genommen. Also welchen Plan habe ich mir gemacht vorher? Was mache ich denn? Ja. Und das letzte P ist Persönlichkeit.
Okay, aber Plan heißt, was mache ich denn?
Ich habe mir vorher gesagt, sobald ich meine Hand sehe, sobald ich daran denke, ist der Plan für mich kurz aufzustehen,
ja,
und mir die Zähne zu putzen.
Oh.
Ja, weil in dem Moment, wenn ich mir die Zähne putze, habe ich keinen Bock mehr auf Süßes. Oder der Plan ist für mich, das sollte man nicht machen, aber kann man machen, an so Gummi zu riechen kurz.
Okay.
Weil das ist für mich der Moment, da stoppt das Ganze, dann brauche ich auch nichts Süßes mehr. Also ich habe mir einen Plan vorher gemacht. Und
also das kann jede Handlung sein.
Es soll einfach nur eine Handlung sein. Das lenkt dich ab von Süßen. Mhm. Ja, hört sich jetzt alles so kompliziert an, ist aber gar nicht. Das ist innerhalb von einer Millisekunde gemacht. Und P ist Persönlichkeit. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir eben gesagt haben. Zucker definiert deine Persönlichkeit dadurch, weil du dich plötzlich spürst. Und Zucker ist eben so krass, wie jedes intensive Gewürz. Plötzlich spürst du dich. Brauchst du Zucker für deine Persönlichkeit? Musst du dich jetzt spüren? Und wenn du dich spüren musst, dann wäre es eine Möglichkeit zu sagen, ey, ich gehe mal eine Runde um den Block, um mich nochmal zu fühlen. Ich umarme mich, ich hau dreimal mit der flachen Hand, was weiß ich, gegen die Wand. Es geht um das Spüren in dem Moment.
Okay.
Ja? Und wenn wir das schaffen, ist das der erste Ansatz zu sagen, ey, ich befreie mich davon. Und wenn wir jetzt nochmal eine Hypnose dahinter setzen, eine Trance-Reise, die dir hilft, mal alles loszuwerden, dann kann das sehr intensiv dein Essverhalten in dem Moment verändern.
Okay, es ist also nicht nur irgendwas Chemisches einfach.
Dein Körper sehnt sich danach, sich zu fühlen, aber deine Handlung ist Gummibärchen. Also es gibt keinen Körper, der sich nach Gummibärchen sehnt.
Mhm.
Es gibt keinen Körper, der sich nach Schokolade oder Eis sehnt. Das sind nur die Gedanken und die Realität, die wir uns geschaffen haben durch Wiederholung.
Aber mit Stopp und einmal vor die Haustür gehen, kriegt er auch keine Energie.
Erstmal nicht, aber wenn du das wiederholst, dann brauchst du es nicht mehr. Und das ist wichtig, dass du in die Wiederholung kommst. Ne?
Ja.
Das ist ein bisschen wie, Sport zu machen ist nur dann schwer, wenn du dich nicht selbst als Sportler siehst. Sobald du dich selbst als Sportler siehst, machst du Sport, denkst du gar nicht drüber nach. Das ist immer der Wechsel der Identität. Ne? Aber jetzt, das ufert ein bisschen aus, aber da kann man sich mal sehr tief mit beschäftigen. Das ist sehr spannend. Ja.
Aber ich sehe, hinter allem steckt einfach, dass man ein Bewusstsein bekommt für seinen eigenen Körper.
Ja.
Nicht nur Gedanken, für seinen eigenen Körper.
Und auch nicht sich immer, weißt du, wir leben in so einer Zeit, es fällt uns ja total schwer, alles richtig zu machen. Wir sollten aber alles richtig machen. Und das ist mal wichtig, sich zu entspannen und zu sagen, ich kann nicht alles richtig machen. Ich darf mir auch mal verzeihen. Und durch diese Entspannung, die dadurch entsteht, fällt es mir im Endeffekt leichter, tatsächlich doch bessere Entscheidungen zu treffen.
Immer wieder fällt ja auch das Wort Selbsthypnose. Also ja. Es braucht nicht immer nur den großen Magier, der einen hypnotisiert, sondern das kann man durchaus auch selber. Ich weiß nicht, ist eine Meditation schon eine Selbsthypnose?
Ist schon eine Form
ist von schon Selbsthypnose, eine Form.
Ja, genau.
Geht es noch effektiver?
Ja, also es gibt so ein System, Best Me heißt das. Best Me, das kann man sich ganz gut merken. Da geht es am Ende, wenn wir hinten anfangen, was ist meine Erwartung gegenüber dem, was ich da gerade mache? Was ist das Motiv? Was möchte ich verändern? Das wäre das ME. Am Anfang ist der Glaube, also wenn ich es schaffe, mir vorzunehmen, nehmen wir mal an, ich will entspannter in stressigen Situationen reagieren.
Okay.
Und ich würde dich jetzt fragen, gibt es einen Ort, an dem du entspannt bist? Also für manche ist es der Wald, für andere, was wäre es denn für ein Ort?
Okay, wo ich entspannt bin.
Ja.
Ja. Soll ich meinen ausdenken?
Nein. Ja klar, sag
also,
mal. Ja.
Also es geht um entspannt, wo man,
ja.
Wo man ja, ich habe einen Ort.
Na, dann darfst du ruhig sagen, ich will dir jetzt Hypnose machen, nicht Gedanken lesen.
So geil. Ich bin so konditioniert. Ich denke, oh komm, lass mir doch schnell mal wieder ein paar Gedanken geraten. Jetzt weiter. Okay, nehmen wir Ort. Es ist eine Bank auf halber Höhe in Berchtesgaden, die auf eine Berglandschaft schaut.
Super, jetzt würde ich sagen, schließ mal, also machst du für dich
ist
selbst.
Ist auch wieder ein Klassiker, muss man sagen. Mehr Berge, fast schon langweilig.
Also bisher habe ich eine Bank, so wie du es gerade beschrieben hast, noch nicht gehört. Also okay. Super. Jetzt stellst du dir dann vor, du sitzt dort und jetzt erlaubst du dir in dem Moment wirklich einzutauchen und dir zu glauben, dass du dort sitzt.
Mhm.
Und dann schaust du dich um und dann, was riechst du, was hörst du, was fühlst du?
Augen geschlossen dabei.
Genau.
Ja, muss ja.
Dann die Emotionen, also welche Emotionen kommen dann in dir hoch, ja? Welche Gedanken kommen? Und wenn du dir erlaubst, dich so immersiv in diesen Moment hineinzubegeben und zu vergessen, wo du eigentlich bist, wird automatisch die Entspannung in deinem Körper sich verteilen. Und das ist Selbsthypnose, indem ich das auch immer wiederhole, die Augen zumache, dort bin, ja. Und du wirst sehen, plötzlich in stressigen Momenten reicht es vielleicht einmal kurz nochmal an den Ort zu denken und schon handelst du anders. Relativ simpel.
Wie gut muss ich es trainieren, damit es auch wirklich funktioniert?
Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wie bei jedem guten Sport.
Möglicherweise auch über Tage und Wochen.
Ja, klar. Um dann dahin zu kommen, weil. Und das Schwierigste daran ist, sich zu glauben, dass ich jetzt tatsächlich dort auf der Bank sitze. Und wenn dein Gehirn das kapiert hat, wenn es vergisst, wo es eigentlich ist, hast du plötzlich Zugriff auf Entspannung durch das Bild, das du dir vorstellst.
Ja.
Und dich nicht hinsetzt und sagst, ich will jetzt aber entspannt sein. Das geht nämlich nicht.
Ja.
Das Bild wirkt sofort auf dein Unbewusstsein, auf dein ganzes System. Und die Immersion in das Ganze ist, welche Emotionen spüre ich, die erlaube ich mir? Was spüre ich physisch? Also was höre ich, sehe ich, schmecke ich? Und was denke ich
ja.
In dem Moment, wenn ich dort bin? Und das hat Einfluss auf dein Verhalten nachher im Stress.
Ja. So arbeiten Schauspieler ja auch oft mit, was weiß ich, Lee Strasberg-Technik oder Stanislavski, dass sie natürlich so eine Situation sich zurechtlegen für diese Emotion.
Dann proben.
Sie trainieren.
Genau.
Und sie dann jederzeit abrufen können, was auch manchmal nur mit einer kleinen Geste. Hat
super.
Mir neulich, ich glaube, Godard Giese war es, hat
ja.
Mir neulich erzählt, nee, es war nicht Godard Giese, es war jemand anders. Auf jeden Fall, es ist eine bestimmte Bewegung, als würde ich ein Glas in die Hand nehmen und die ist verknüpft mit einer Emotion und es funktioniert dann.
Das ganze System reagiert. Und wenn du da hinkommst, das ist die perfekte Selbsthypnose. Viel mehr Bohai musst du gar nicht machen,
ja.
Sondern dir nur erlauben, dir zu glauben, du sitzt auf der Bank.
Du hast auch mal einen Schauspieler behandelt, wollte ich gerade schon sagen, beraten.
Okay, sag mal.
Der in Ohnmacht gefallen war. Auf der Bühne.
Aha.
Immer wieder. Das weiß ich noch von früher irgendwo. Aber ich dachte, du erinnerst dich nicht mehr. Und der hatte einfach Angst, auf die Bühne zu gehen.
Ach
und
so.
Dass er immer wieder in Ohnmacht fällt.
Ja, noch mehr. Der ist nicht nur in Ohnmacht gefallen, der hat sich auch immer übergeben. Ich will aber keine Namen nennen.
Nein, muss
genau,
nicht.
Ja. Also das Lampenfieber im Grunde genommen, ja. Ist eine Art von Lampenfieber.
Aber ach so, okay. Also nachdem er einmal in Ohnmacht gefallen war, war die Angst dann so wie Lampenfieber?
Dass er Angst hatte, wieder in Ohnmacht
wieder
zu fallen.
Wieder zu versagen.
Und die Angst hat in dem Moment dazu geführt, dass er sich begeben musste oder er gar nicht mehr auf die Bühne gegangen ist.
Ja.
Und da kann man auch wunderbar mit der Vorstellungskraft arbeiten. Da gibt es eigene Techniken, wie man das macht, um das aufzulösen, was du so als traumatisches Erlebnis erlebt hast. Ja, auch spannend.
Wir könnten auch im Alltag viel mehr diese visuellen Dinge einbauen, oder? Jeder Olympiasieger visualisiert erst einmal vor dem Wettkampf, wie er oder sie auf diesem Podium steht. Sie brauchen diesen Moment, der das ganze Mindset verändert für diesen Wettkampf und sie dann natürlich stärker macht. Das erzählen ganz viele Champions.
Ja. Ja.
Können wir im Alltag noch öfter machen eigentlich? Oder dieses Visualisieren?
Visualisieren fällt uns manchmal sehr schwer, weil wir es uns nicht glauben können. Ja? Ich kann mir jetzt visualisieren, dass ich irgendwie den nächsten Marathon laufe. Aber ich muss ja trainieren. Und in dem Moment, wenn ich trainiere und stelle plötzlich fest, mein Körper kann mehr, als ich dachte, und dann visualisiere, dann wird es richtig geil. Weil in dem Moment unterstütze ich mein Physis nochmal mit der Visualisierung. Und das, finde ich, mein System ist zu sagen, oder das System, was für uns am besten funktioniert, ist, wir spielen erstmal. Also wir gehen an ernste Sachen spielerisch ran, um Erfahrungen zu machen, dass wir mehr können, als wir uns vorgestellt haben. Weil was wir hier gerade machen, ist ja nur spielen die ganze Zeit.
Absolut.
Und wenn wir wollten, könnten wir darauf jetzt ernste Themen legen. Wir können also schwer beginnen mit einem Thema, dann spielen wir und das Thema wird immer leichter und leichter im Verständnis. Die körperlichen Fähigkeiten sind da und jetzt packen wir nochmal eine Visualisierung drauf und dann wird es ganz groß in dem Moment. Ja? Da müssen wir hinkommen und das könnten wir in der Gesellschaft mehr machen, wir könnten mehr spielen.
Okay, vielleicht noch eine zweite kleine Übung zum Entspannen, wenn wir gestresst sind, wenn wir vielleicht, wenn die Gedanken einfach verrückt spielen, wir haben irgendwie einen unangenehmen Termin, Herz schlägt mehr, kurzatmig. Ja. Wie schaffe ich es innerhalb kürzester Zeit, wirklich in einen ganz ruhigen, möglichst ruhigen Zustand zu kommen?
Ja, kennst du den Happy-Knopf? Sagt dir der Happy-Knopf was?
Nein.
Komm mal ein bisschen näher gerückt, ich zeig dir den mal. Der ist relativ simpel. Jetzt hören wir uns beide ein bisschen hohler an, weil wir näher sind.
Genau. Ich habe das Mikro ein bisschen hier rübergeschoben noch.
Bring mal das Gefühl des Glücks und der Freude in dir auf. Sehr gut, das Grinsen ist es, mach's größer. Happy und happy und happy. Sehr gut, mach's noch größer. Happy und happy und happy. Wie so ein Honigkuchenpferd. Happy und happy und happy. Sehr gut, okay. Was habe ich gerade gemacht? Kannst du das mal beschreiben? Oder?
Ja, du hast mir über ein Schlüsselbein getippt, aber es hätte auch gereicht, dass du sagst, das machst du Grinsen größer.
Genau, und hab happy gesagt.
Und du hast happy gesagt.
Ja, und du hast dabei das Gefühl des Glücks aufgebracht, ja?
Ach, könnte ja gar nicht glücklicher sein jetzt. Ich bin ja nicht gestresst, deswegen.
Was glaubst du, was passiert, wenn ich jetzt wieder berühre und happy sage? Spürst du das?
Du lachst mich an, deswegen muss ich jetzt auch lachen.
Aha, okay, ist das interessant.
Ja, du lachst
mich an. Jetzt hast du eine körperliche Berührung verankert mit einem Gefühl, mit einer Emotion. Das bedeutet,
in diesem Augenblick noch nicht, aber wenn ich das oft mache, kann
jedes
ich das
Mal,
verknüpfen.
Wenn du in so einer Situation bist, wo es dir gut geht, tipp dich doch mal auf die Schulter oder drück doch mal Daumen und Zeigefinger fest zusammen. Mhm. Dann hast du körperlich verankert, was du emotional fühlst. Mhm. Und dann ist es manchmal wirklich automatisch. Plötzlich, mir geht es nicht so gut, ich tippe mich auf die Schulter, fange an leicht zu grinsen und gebe mich dann dem Grinsen hin. Weil dem Grinsen folgt nachher dein Glücksempfinden.
Okay, weil da wird ja auch so eine Chemie ausgelöst, ne?
Genau.
Das wissen wir auch einfach. Man kann sich auch selbst so geil verarschen, ganz sein Gehirn. Genau.
Ja, man sollte sich nicht alles glauben, was man so denkt. Tatsächlich so.
Oh Jan, das waren einfach schöne Sachen. Womit bringen wir uns noch zum Staunen zum Schluss? Was ist eine schöne kleine Schlussübung? Also hast du noch was?
Was wir noch machen können, kannst du mal deinen Taschenrechner aufmachen, bitte?
Nee.
Ja.
Ach, es kommt wieder so eine Übung, Taschenrechnerübung.
So. Und dann löschst du mal, was du da eingegeben hast.
So, richtig noch irgendwas.
Gib ihn mir mal bitte. Okay, pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Jetzt darf nicht von hinten gefilmt werden, weil ich werde jetzt was hier eingeben.
Na gut, das ist ja deine eigene Frau. Ich meine, die wird dich ja nicht verraten hier. Ja,
das stimmt. ich werde eine Zahl, warte mal, dreistellig oder zweistellig, ja. Okay, pass auf. Ich habe eine dreistellige, dreistellige Zahl eingegeben.
Ah ja, okay, gut.
Schau mich mal an. Jetzt bist du dran mit dem Gedankenlesen. Was glaubst du, was ist die erste Zahl dieser dreistelligen Zahl?
Ich glaube, das ist eine 8.
Eine 8?
Ja.
Ist die einfach so jetzt entstanden oder?
Nein.
Okay. Die zweite der dreistelligen Zahl?
Eine 1.
Das ist wirklich crazy. Und die dritte?
Ist eine 8.
Schon wieder eine 8.
Ja.
Also wäre es 8. 1-8.
Okay. Ja.
Schaust du mal bitte nach und sagst allen, was ich eingegeben habe.
8-1-8. Das ist so crazy. Und weißt du auch, Also du musst mir nicht sagen, warum.
Ja.
Aber weißt du, warum ich 818 gesagt
habe? Nein, warum?
Ich weiß es aber.
Sag mal.
Wegen deiner Brille.
Warum?
Ich schaue dir in die Augen und deine Brille. Und das ist wie eine 8. Die Nase ist die 1 und das rechte, linke Brille, das ist dann wieder die 8. Deswegen habe ich mir gedacht, mich erinnert die Brille an eine 8. Ich nehme 818. Ich wollte das in Verbindung bringen mit dem Bild, was ich vor mir habe.
Und vielleicht habe ich genau deshalb, weil ich das wusste, heute Morgen genau diese Brille angezogen.
Ja, aber du... 818.
Ja.
Er ist verrückt. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass die Leute einfach durchdrehen, weil sie sagen, das geht nicht, das kannst du nicht wissen. Ja? 818. Ja, ist schon wahnsinnig. Weißt du, eine Frau eigentlich, wie das funktioniert?
Ich hoffe nicht.
Okay. So, wir machen zum Schluss noch eine kleine Autovervollständigung.
Ja, okay.
Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Oh, das ist ja eine krasse Frage.
Ja.
Zeigt, dass es mir wichtig ist, wirklich nur Tattoos stechen zu lassen, die für mich eine mythologische Bedeutung haben.
Was ist dieses Tattoo? Das frage ich mich die ganze Zeit schon. Du hast ein
Abracadabra.
Das ist Abracadabra. Es ist also letztendlich ist es ein Dreieck, das auf der Spitze steht.
Ja.
Und aber gestaltet durch eben ganz viele einzelne Buchstaben. Ach so, es ist
Abracadabra. Abracadabra in alle Richtungen. Ja,
Abracadabra, Abracadabra. Und dann geht es so, bildet alles ein Dreieck.
Das ist ein uraltes Schutzsymbol, magisches Denken und heißt übersetzt, ich kreiere durch mein Sprechen. Und das passt super in die Hypnose, ins Geschichtenerzählen, ins Theater. Ich kreiere durch mein Sprechen.
Das ist genau
Aramäisch, absolut. Und deshalb musste das dahin.
Was hast du für einen Anhänger um den Hals?
Das ist ganz interessant. Das hat alles eine Bedeutung.
Ja, ja,
der ist ja so verschachtelt. Ne?
Genau, ich dachte gerade, irgendwie, das ist eine Häuserschlucht aus New York oder was
genau,
ist das?
Genau, und für mich ist das, wie Realität zusammengesetzt wird. Das sind unterschiedliche Blöcke der Realität, die sich immer wieder verschieben, die eigentlich chaotisch sind und sich immer wieder verschieben dürfen. Und dadurch entsteht immer wieder eine neue Realität. Auf der Rückseite ist ein Code. Kannst du das sehen? Ein QR-Code.
Ein QR-Code
ja,
sogar?
Den kannst du abfotografieren.
Ah ja, wenn man ins Licht
geht. Und dann kommst du auf meine Showmusik. Das bedeutet, das ist eine Blockchain, die wird 1000 Jahre alt sein, kann man immer noch hören. Und die habe ich immer dabei sozusagen. Immer wenn ich es brauche, kann man es abfotografieren und kommst sofort auf meine Musik. Ja.
Wo hast du den Block her? Also diese Kette?
Das hat ein Befreundeter, eine Band von mir gemacht, in Paris bei einem Typen, der die Sachen halt macht. Ja,
genau. Sehr schön.
Ja.
Das Kleidungsstück, das ich bei einem Feuer sofort als erstes retten würde, ist.
Das sind meine, also wenn, darf ich nur eins, aber das, ich habe ja
nimm
einen,
zwei.
Ich habe einen tollen Designer, der macht nachhaltige Mode, handgemacht, Seide. Da würde ich die Seidenhemden würde ich nehmen und eigentlich alles, was der macht, weil der hat sich so dieser Fast Fashion, hat er den Krieg erklärt und es ist super spannend, was der tut. Also ich habe eine Menge Sachen, die ich dann retten würde, weil sie einfach handwerklich so toll sind und die Idee dahinter so, ja, lebenswert.
Und das wertvollste Stück für dich persönlich sieht wie aus? Also außer, dass es Seide ist?
Würde sagen, das ist das Hemd, das ich heute anhabe.
Ach,
mit dem kleinen Engelchen drauf. Ja.
Ah,
ja, genau.
Kurios, also am Anfang habe ich gedacht, sind es Elefanten?
Ja, könnten auch Elefanten
sein. Nee, aber eigentlich nicht.
Man, es sind kleine Engel, Amore.
Lauter kleine Engelchen.
Ja.
Also viele verschiedene Blautöne so,
Wie
so ein blau gefärbtes und so. Und das sind Engelchen.
Ja.
Ah, guck mal. Ja. Sehr schön. So, was ich wirklich mag, auch wenn es mir eigentlich peinlich sein müsste, ist...
Also ich mag Fußball total gerne, das erwartet niemand. Das muss
ja nicht peinlich sein.
Ja, genau, muss mir auch nicht peinlich sein. Was mag ich und was... Oh Gott, jetzt muss ich mal überlegen, was könnte denn peinlich sein? Was ich wirklich mag, tatsächlich, ist noch aus meiner Kindheit, kennst du diese Eis... Dinger, die man da so einfüllt, wo so Saft drin ist.
Also die wir damals für...
Geschneidest du oben auf.
Ach genau, Wassereisstangen, kleine.
Danach bin ich süchtig. Das ist wirklich, damit kannst du mich glücklich machen. Ich brauche nur das und mein Leben ist gut.
Es sei denn, du sagst Stopp mit der Hand, dann
kommst
du auch davon los.
Absolut.
Also, gibt es diese Dinger überhaupt noch? Früher war das klassische, ich glaube, Wassereis. Die hießen einfach nur Wassereis.
In so Plastikteilen drin. Wahrscheinlich
geliebt.
Unfassbar ungesund. Ja.
Ja klar. Und dann diese letzte Cola-Millimeter-Suppe, die da noch unten drin ist. Ne?
Und das war wirklich auch noch, was ich im Krankenhaus... Habe ich mir immer gewünscht, dass ich sowas nochmal zum Nachtisch bekomme. Das erfüllt mich.
Gott, das klingt wie der letzte Wille. Das habe ich mir sowas von gewünscht, dass ich das noch einmal
bekomme. Am Ende. Ein guter Freund von mir hat erzählt, sein Vater, als der starb, die haben sich noch verabschiedet und so weiter. Der größte Wunsch seines Vaters am Ende waren Snickers.
Okay.
Und das fand ich so süß. Mhm. Und wirklich, wahrscheinlich ist es genau das. Ne? Du sehnst dich nach etwas, wo du sagst, ah komm. Das noch einmal. Ja.
Wie bei der Galgenmahlzeit,
ja,
die man noch früher bekommen hat. Oder auch heute noch, in den USA natürlich.
Ja.
Weiß gar nicht, heißt es offiziell Galgenmahlzeit? Oder? Du weißt, was ich meine? Dieses letzte Gericht, was man sich wünschen darf. Nochmal.
Henkersmahlzeit,
nicht Galgenmahlzeit. Ja. Mir kam das Wort auch gerade so fremd vor.
Ja.
Die Henkersmahlzeit.
Ja.
Ein Snickers. Echt krass. Und dann noch zum Schluss. Der Song, bei dem ich sofort abschalte, ist
Woovie Suvie von Pavement.
Ist ein guter Song oder ein schlechter Song?
Ist ein guter Song.
Siehst du mal, ich wollte dein Mindset auch gerade prüfen.
Sag
denn
mal.
Dieses Wort abschalten ist doppeldeutig.
Ja.
Manche verstehen sofort entspannen, abschalten.
Ja, das habe ich gehört.
Das hast du.
Ja.
Und andere denken, ein Song, bei dem ich sofort das Radio abschalte, weil ihm nicht gefällt. Und diese Frage verrät doch alleine so viel, mir ist das nur per Zufall irgendwann mal aufgefallen, verrät doch so viel über unser Denken.
Ja, ja,
Glas
total.
Glas halb voll oder Glas
total,
halb leer.
Ja.
Der Song, bei dem ich sofort abschalte.
Und abschalten ist für mich sofort Entspannung.
Guck mal.
Ja, spannend. Ja.
So, Jan, danke dir.
Ey, es war wieder
für diese
echt toll, ja.
Wunderbare Stunde. Und jetzt kann ich einfach nur dich nur noch bitten, dass du diese nächste Hypnose auch nochmal für den HSV machst. Ja, denn damals hast du uns ja bös reingeritten, obwohl wir immer noch erste Liga waren.
Ja.
Sag mir ganz kurz einen Satz nochmal, weil ich das nicht mehr weiß. Was war das eigentliche Experiment damals im Fußballstadion? Und das ist ja auch so ein wichtiger Ort für dich, der so vieles für dich verändert hat.
Ja.
Weil du dadurch auch so ins Bewusstsein der Menschen gekommen bist, oder?
Ja.
Mit dieser Aktion.
Ja, das war eine starke Aktion, ja. Das war wirklich, das eigentliche Experiment war, dass ich den Menschen mein Glück, das ich hatte, als ich vorher diese Fernsehsendung gewonnen habe, deshalb haben sie mich eingeladen.
Diese Uri Geller-Show.
An die Hypnose war, mein Glück geht über an das Team von Borussia Mönchengladbach. Und dann habe ich so eine kurze Kraftdemonstration gemacht. Das waren 5 Minuten maximal. Und ich glaube, im Endeffekt, was rauskam, war, die Spieler dachten sich, wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, wird es noch viel verrückter für uns alle. Also lasst uns einfach dieses Spiel gewinnen.
Es ging um die Spieler.
Ja.
Oder aber auch ums Publikum.
Ums Publikum und die Spieler. Alles vereint. Das war energetisch sozusagen.
Was hast du gemacht? Also,
nur welche Ansprache. Art von? Eine Ansprache wie eine Trance-Reise. Eine kurze Ansprache,
ihr
die
seid
Kraft
die Größten, dir. Euch kann man heute nicht beikommen.
Genau.
Ihr werdet heute nicht schlagbar sein.
Sowas
in,
also in
der Art.
Aber als Symbol. In dir geht die Blume auf, die dir die Kraft gibt und die Stärke, dich erblühen lässt und so weiter und so fort. Ja. Wieder Symbol, was viel stärker ist als jede rhetorische, als jeder Satz, den du abfeuern kannst.
Ja. Merlin Polzin, du kannst diesen Mann buchen. Für das nächste Spiel gegen den FC Bayern zum Beispiel.
Genau.
Ja. Wo wir immer 2-2 gemacht haben in dieser Saison. Wer weiß, was da in der Kabine los war.
Ja.
Danke dir für heute. Du gehst auf Tour ab Oktober dann.
Ja.
Hypnotize the World. Wir haben schon einen kleinen Eindruck natürlich bekommen, was da auf der Bühne stattfindet. Aber ein paar Dinge musst du selber noch üben. Ne?
Absolut, ja.
Morgen, was wirst du machen? Woran wirst
morgen?
Du werkeln? Was für eine Nummer?
Genau. Aber genau, das machen wir dann beim nächsten Mal.
Ja.
Ich lerne für die Show auch 10.000 Stellen, Nachkommastellen der Zahl Pi auswendig.
10.000?
10.000.
Ich glaube nicht, dass da jemand für bezahlen möchte. Nach 2 Stunden 14 Minuten.
Aber das ist auch eine lustige Geschichte.
Jetzt langsam.
Da reden wir mal beim nächsten Mal drüber.
Das machen wir. Dann sehen wir uns bald wieder.
Danke dir. Bis bald.
Mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Unsere Psyche beeinflusst jeden Bereich unseres Lebens, oft subtil, manchmal überwältigend. Ich bin Verena Kapell, Host des Psychologie-Podcasts Innenwelt und gehe der Frage nach, wie wir uns selbst und andere besser verstehen können. Ich spreche mit Psychologinnen, Psychiatern und Menschen, die offen über ihr Erleben und ihre Therapien berichten. Gemeinsam zeigen wir mögliche Wege für Patientinnen und Patienten, aber auch für Angehörige und Freundinnen und Freunde. Was macht Wut mit uns im Berufsleben? Warum immer diese Selbstsabotage? Wie kann ich mehr Entspannung im Alltag finden und Konflikte vermeiden? Wollen Sie auch verstehen, warum wir wie handeln und fühlen? Denkanstöße, Handlungsoptionen und neue Erkenntnisse hören Sie in Innenwelt, dem Psychologie-Podcast von WDR 5 in ARD Sounds.